wollen wir die Kapitel 3, 4 und 5 miteinander durchgehen. Im Kapitel 3 habe ich als Thema gefunden und entsprechend die Überschrift gesetzt: Zeit und Ewigkeit. Ich habe dieses Kapitel unterteilt in 4 kleinere Abschnitte. A. Taten und Begegnisse der Menschen haben ihre Zeit. Die Verse 1 bis 8. Dann B. Der ewige Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Die Verse 9 bis 15. Dann C. Ohne Beziehung zur Ewigkeit bleibt alles in der Zeit eitel. Verse 9. Nee, das stimmt was nicht. Verse 16 bis 21. Also ohne Beziehung zur Ewigkeit bleibt alles in der Zeit eitel. Verse 16 bis 21. Dann Ergebnis: sich in der Zeit an seinem Teil freuen. Vers 22. Lesen wir die Verse 1 bis 8. Alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit. Und sich vom Umarmen fernhalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und fortwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und nähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Alles, was Menschen tun und was uns widerfährt, hat seine Zeit, und zwar seine bestimmte Zeit. Von wem bestimmt? Von Gott bestimmt. Und das bedeutet, dass all diese Dinge, die für sich genommen scheinbar eitel und sinnlos sind, dass sie doch alle zusammen, an jedes Einzelne, was geschieht, wann es geschieht, wie es geschieht, von Gott gesetzt und gelenkt ist. Und dass alle Dinge, die in der Zeit geschehen, weil sie unter Gottes Regierung sind, von Gott bestimmt und gefügt, seinen Absichten dienen müssen, das lehrt uns das Neue Testament. Eine wunderbare Wahrheit, die so hoch und so tief ist, auch so stark ist, dass sie unsere Herzen wirklich festmachen kann, wenn wir in Gefahr stehen, irre zu werden an den Geschehnissen, die uns widerfahren. Paulus sagt im Römerbrief, Römer Kapitel 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Man muss das so übersetzen. Zum Guten zusammenwirken. Es sind mehrere Dinge, die zusammenwirken. Luther übersetzt nur zum Besten dienen. Zum Guten zusammenwirken. All diese vielen Dinge. Denn jedes hat seine Zeit von Gott gesetzt. Und wenn es von Gott gesetzt ist, dann muss es einem von Gott gegebenen, verordneten Ziel dienen. Wir lernen ferner Folgendes daraus: Alles, was Menschen tun, alles, was wir tun, hat nur seine bestimmte Zeit und nicht mehr. Und darum hat es auch nur sein bestimmtes Gewicht und nicht mehr. Es ist nicht ewig. Und daher sollen wir unserem Tun und den Geschehnissen in der Zeit kein größeres Gewicht geben, als sie haben. Alles, was zwischen Geborenwerden und Sterben geschieht, hat seinen Platz und hat seine Zeit. Und belassen wir es dort, wo es Gott hingesetzt hat, belassen wir jeder Sache den Wert, den Gott ihm gegeben hat, dann sind wir wahrhaft weise. Toren sind wir hingegen, wenn wir Zeitliches so wichtig machen, als sei es ewig. Es ist ja eigentlich eine schlimme Verirrung des Urteils, wenn man zwischen zeitlichem und ewigem nicht unterscheiden kann. Theoretisch ist das ja recht einfach, das zu unterscheiden. Mit zwei oder drei Sätzen definiert und abgetan. Und doch ist der Mensch von solch verbissener Narrheit befallen, dass er sich in das Zeitliche so verbeißt, als sei es ewig, und dass er mit dem Ewigen überhaupt nicht rechnet. Er lebt so, er tut so, alles bliebe er für immer. Psalm 49, Verse 11 und 12. Psalm 49, Verse 11 und 12. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser stehen in Ewigkeit, ihre Wohnungen von Geschlecht zu Geschlecht. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Doch der Mensch, der ihn ansehen ist, bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Man sagte von den Bewohnern von Agrigent im Altertum, dass sie Häuser bauten, als müssten sie ewig leben, und dass sie so aßen, als müssten sie morgen sterben. Ich glaube nicht, dass das besonders weise Menschen waren. Aber es ist schade, wenn Christen auch so leben. Wenn sie Häuser bauen, als müssten sie ewig hier bleiben. Und wenn sie so essen, als müssten sie morgen sterben. Alles hat nur seine Zeit und seinen Platz und mehr nicht. Im Lukas-Evangelium lesen wir von einem Mann, der seine ganze Aufmerksamkeit, sein ganzes Herz in das Zeitliche vergrub und sehr klug und sehr geschickt war im Vorsorgen für das Zeitliche. Und Gott nennt ihn einen Toren, weil er ebenfalls die Gewichte vertauscht, gibt der Zeit mehr Gewicht als der Ewigkeit. Lukas 12, Vers 20, Gott sprach zu ihm, du Tor. Dem reichen Kornbauer, die Geschichte ist bekannt genug. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Es ist ein überaus tröstlicher Gedanke zu sehen und zu wissen, dass alle Geschehnisse der Zeit, die Menschen tun, nehmen Dinge an die Hand, unternehmen Dinge, nehmen sich Dinge vor, setzen sich Dinge vor, führen es also auch aus, dass all diese Dinge doch unter Gottes Regierung sind. Und dass nichts ohne Gottes Willen geschieht. Und dass darum alles Gottes gutem Willen dienen muss. Wir haben viele Beispiele dafür im Alten und im Neuen Testament. Wenn wir sehen, was alles gleichzeitig geschehen musste und zusammenspielen musste, damit der Herr in Bethlehem geboren wurde. Sieht ja aus wie ein Zufall, ein historischer Zufall. Und doch alles von Gott verfügt, von Gott gelenkt, dass ein Kaiser, der auf dem Thron des mächtigsten Reiches sitzt, auf dem Höhepunkt der Macht dieses Reiches, es hat nie ein mächtigeres Reich in der Weltgeschichte gegeben, hat nie ein Reich gegeben, das länger so fest bestand als jenes Reich, und auf dem Höhepunkt der Macht dieses Reiches unternimmt der Kaiser Augustus eine Maßnahme, welche der Mehrung seiner Macht und der Sicherung seiner Macht dient. Er lässt alle Bewohner seines Reiches schriftlich aufgezeichnet, verzeichnet werden. Und warum tut das ein Kaiser? Er tut es doch nur, um seine Macht zu mehren und zu sichern. Er will genau wissen, wer wo lebt und von wem er Steuern einziehen kann. Das hat er getan, und dieses Geschehen musste ewigen Absichten Gottes dienen, denn dadurch, durch seinen Erlass, sorgte er dafür, dass die Mutter Jesu dahin kam, wo sie sein musste, wo eher der Messias geboren werden musste. Und so diente diese Maßnahme des Kaisers dazu, dass der geboren wurde, an dem Ort, wo er geboren werden musste, der einst alle Reiche der Welt wegfegen wird und sein ewiges Reich aufrichten wird. Also alle Geschehnisse in der Zeit sind nur wie Räder, sie greifen alle ineinander, und sie müssen doch alle diese Räder gleichzeitig, so sehr sie Gottes Absichten zuwiderzulaufen scheinen, Gottes Vorsatz vorantreiben. Ja, alles ist in Gottes Hand, unser ganzes Leben, alles, was wir tun. Und daran werden wir ja durch nichts so sehr erinnert, und das sollte uns auch dieser Tatsache völlig überführen, dass wir über den Anfang und über das Ende unseres Lebens weder Wissen noch Gewalt haben. Und das steht hier am Anfang: Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Wir werden geboren nach Gottes Willen und Vorsatz. Das hängt an Gottes Willen. Auch wann, wo und unter welchen Umständen. Und auch unsere Lebensspanne, wir können durch keine Anstrengungen unsere Lebensspanne verlängern. Und wenn wir denken, dass wir es doch können, so ist es nur, weil Gott es uns gibt, dass wir durch die verschiedenen Mittel, die wir einsetzen, das Leben erhalten, aber wir könnten es nicht verlängern, ohne dass Gott es gewährte. Also wir können weder den Anfang noch das Ende unseres Lebens setzen. Wir sind vollständig auf Gott angewiesen, und wären wir nicht durch die Sünde so töricht geworden, genügte dieses Wissen schon, um uns für den ganzen Rest unseres Lebens weise zu machen zur Gottesfurcht und zur Abhängigkeit von Gott. Es wird nachher gleich etwas gesagt, das aussieht wie ein Widerspruch zum Geborenwerden hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit. Im Vers 3 steht töten. Und da denken wir doch, ja, hier nimmt doch ein Mensch einem anderen das Leben. Er macht's einfach. Spannt den Bogen und lässt einen Pfeil von der Sehne schnellen und weg ist der Mann. Aber es stirbt keiner ohne Gottes Willen. Und ich will dazu eine eindrückliche Stelle aufschlagen aus dem ersten Buch Könige, 1. Könige 22. Da steht im Vers 20, 1. Könige 22, Vers 20, ein Wort des Herrn über König Ahab. Der Herr sprach: Wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth Gilead falle? Also der Tag ist gekommen, nach Gottes Vorsatz, Ahab muss fallen. Und es kommt zu einem Krieg, an dem sich auch Josaphat, der König von Juda, beteiligt, als Verbündeter mit Ahab. Und das steht im Vers 29. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, zogen hinauf nach Ramoth Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und in den Streit ziehen, du aber lege deine Kleider an. Und der König von Israel verkleidete sich und zog in den Streit. Also er sollte nicht erkannt werden. Und er wurde auch nicht erkannt. Er war also sicher. Und dann steht im Vers 34, und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen den Panzeranhang und den Panzer. Also Gott lenkte den Pfeil dieses Mannes, dass der Pfeil diesen Mann traf und ihn genau dort traf, wo er verwundbar war. In die Öffnung zwischen Panzeranhang und Panzer, also wahrscheinlich Brustpanzer und Lendenpanzer. Da sprach er zu seinem Wagenlenker: Wende um und führe mich aus dem Heer hinaus, denn ich bin verwundet und an dieser Wunde starbe. Töten hat seine Zeit. Ist auch von Gott gesetzt. Wenn aber jedes Ding lediglich seine von Gott festgesetzte Zeit und sein von Gott gegebenes Gewicht hat, sollten wir nie versuchen, aus irgendetwas Zeitlichem das herauszuholen, was nicht im Zeitlichen stecken kann. Wie soll denn etwas Vergängliches unsere Herzen befriedigen können, die wir ganz einfach von Gott so gemacht sind, durch unsere Geburt, durch Gottes Verfügen so gemacht sind, dass nichts aus Gott selbst unsere Herzen erfüllen kann? Wir werden im zweiten Abschnitt sehen, dass es dort buchstäblich heißt, dass Gott die Ewigkeit ins Herz des Menschen gelegt hat. Nun, zum Geborenwerden und Sterben, zum Töten noch eine Stelle aus dem Buch Hiob, Hiob Kapitel 14. Ich habe das vorhin übersehen, ich will das noch nachtragen. Hiob Kapitel 14, Verse 5 und 6. Hiob 14, Verse 5 und 6, denn wenn bestimmt sind seine Tage, die Zahl seiner Monde bei dir sind, wenn du ihm Schranken gesetzt hast, die er nicht überschreiten darf, so blicke von ihm weg, dass er Ruhe habe, bis er wie ein Tagelöhner seinen Tag vollende. Und die Stelle, auf die ich vorhin verwies, aus dem Neuen Testament, Matthäus 6, Vers 27, wollen wir auch noch lesen. Wer aber unter euch vermag, mit Sorgen seiner Größe oder besser Lebenslänge eine Elle zuzusetzen? Wie lang ist unser Leben? Ich weiß auch nicht. 40.000 Kilometer, einmal um die Erde, ich weiß auch nicht. Aber wir können auch keine Elle unserer Lebensspanne hinzusetzen. Durch Sorgen. Sie ist in Gottes Hand. Georg Whitfield sagte einmal, und zwar steht das im Vorwort zu seinen Tagebüchern, die er bei einer zweiten oder dritten Auflage mit einem Vorwort versah. Und dort schreibt er so, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch eine weitere Auflage erleben würde. Aber ich stelle fest, wir sind unsterblich, solange bis wir unser Werk getan haben. Wir sind unsterblich, solange bis wir unser Werk getan haben. Nun, hier werden verschiedene Dinge genannt, welche alle ihre Zeit und ihr Gewicht haben. Und wenn wir eines dieser Dinge zu unserem Lebensinhalt machen, dann sind wir große Toren. Krieg hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit. Sein Leben dafür einzusetzen, dass es nie mehr Krieg gibt, das ist kein Lebensinhalt. Kann eine Aufgabe sein, aber das ist nicht das Leben. Oder sich umarmen hat seine Zeit, sich umarmen, sich vom Umarmen fernhalten hat seine Zeit, hat alles nur seine Zeit. Auch die geschlechtliche Umarmung. Und manche in unserem Jahrhundert haben gedacht, der Sinn des Menschen bestehe darin, dass er sexuelle Erfüllung findet. Das ist etwas Dummes. Das ist doch nicht der Lebensinhalt. Es hat seinen Stellenwert, seinen Platz und seine Zeit und nicht mehr. Und belassen wir es dort, wo es ist, dann sind wir weise, wissend, dass die Bestimmung des Menschen nicht die ist, sein Herz an irgendetwas zu hängen, das nur seine Zeit hat, sondern an das Ewige. Und darum geht es in den Versen 10 bis 15. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Was für einen Gewinn hat der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, welches Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende zu erfassen vermag. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Auch, dass er esse und trinke und Gutes sehe bei all seiner Mühe, ist für jeden Menschen eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen, nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es also gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Was da ist, war längst, und was sein war, wird, ist längst gewesen, und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Wenn wir unsere zeitlichen Geschäfte nicht in Beziehung setzen zur Ewigkeit, dann werden sie zu einem unerträglichen Geschäft, zu einem uns beständig plagenden Verdruss. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwo ein eindrücklicheres Zeugnis gelesen habe von diesem erdrückenden Gefühl der Sinnlosigkeit, als hier aus diesen Tagebuchaufzeichnungen von Franz Kafka. Diese Zitate stehen auf den Blättern, die ich euch verteilt habe. Die Seiten, oh, nein, ihr habt einen kleineren Druck. Es ist gleich nach der Inhaltsangabe, also unter Eitelkeit und Haschen nach Wind. Sonntag, 19. Juli 1910. Geschlafen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. Und dann 12 Jahre später, 16. Januar 1922. Zusammenbruch, Unmöglichkeit zu schlafen, Unmöglichkeit zu wachen, Unmöglichkeit das Leben, genauer, die Aufeinanderfolge des Lebens zu ertragen. Die Uhren stimmen nicht überein. Die innere Jagd in einer teuflischen oder dämonischen oder jedenfalls unmenschlichen Art. Die äußere geht stockend ihren gewöhnlichen Gang. Ja, das ist schon Vorhof der Hölle. Die Unfähigkeit, die Aufeinanderfolge des Lebens zu ertragen. Und das kommt daraus, dass man die Aufeinanderfolge der Dinge, die einzelnen Dinge, nie in Beziehung gesetzt hat zur Ewigkeit. Und dann wird das Ganze, wenn nicht jetzt, spätestens in der Hölle, unerträglich. Jetzt sinnlos und einst unerträglich. Ewige Rastlosigkeit. Ja, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Es übersetzen nicht alle den Vers 11. in dieser Weise. Einige übersetzen, Gott hat den Menschen die Welt ins Herz gelegt. Es ist so, dass das hebräische Wort Olam, das kann auch Welt bedeuten, aber ich wage jetzt keine Behauptung aufzustellen, aber einfach so, wie ich das vor mir habe, ist das erst in späterer hebräischer Literatur der Fall, also noch nicht nach biblischem Sprachgebrauch, dass Olam auch Welt heißen kann. Also die zunächst gegebene und im Alten Testament übliche Bedeutung von Olam ist Ewigkeit. Und Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, damit wir unser Herz an die Ewigkeit hängen. Und an den ewigen Gott hängen. Und wisst ihr, was dann passiert? All diese Dinge, die alle nur ihre Zeit haben und die flüchtiger Natur sind, wenn wir unser Herz an Gott hängen, dann gehört uns alles. Das sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Dann ist alles darin enthalten, dass wir Christus gehören. Und wenn unser Herz da ist, dann bekommen alle übrigen Dinge ihren richtigen Platz, fallen ins Lot. Und das sucht ja, jeder Mensch sucht das irgendwie. Er sucht etwas Vollkommenes, etwas Ideales, ja, etwas Grenzenloses, an das er sein Herz hängen kann. Darum haben wir alle Menschen Idole. Irgendwelche Idole, oder sie kennen den lebendigen Gott. Idol heißt ja Götze, ist ein griechisches Wort, Eidolos, Eidolon, der Götze. Und ein Idol ist ein Götze, ein Gegenstand der Anbetung. Etwas Größeres und irgendwie, man hofft verzweifelt, dass das etwas ist, das bleibt und hängt sein Herz daran. Dostojewski hat folgenden Satz einmal in seinem Roman Die Brüder Karamasow formuliert: Solange als der Mensch frei bleibt, strebt er nach nichts so unablässig wie nach jemandem, den er anbeten kann. Und sei das ein Fußballstar, oder sei das ein Revolutionär, oder sei das ein Filmstar. Aber wie gut ist es, wenn wir wissen, an wen wir unser Herz hängen. Und an dieser Stelle muss man ganz einfach Augustin zitieren, man kommt gar nicht darum herum. Diesen unsterblichen Satz von Augustin. Er sagte, denn auf dich hin hast du uns erschaffen, und unstet bleibt unser Herz, bis dass es ruht in dir. Auf dich hin hast du uns geschaffen, und unstet oder unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in dir. Es kann nur im ewigen Gott seine Ruhe finden. Und wenn das geschehen ist, dann erleben wir, was in den Versen 12 und 13 steht, dass wir uns an den Dingen des Lebens, die alle ihre Zeit haben, freuen können. dann können wir uns an diesen Dingen freuen. Dann müssen sie uns nicht quälen oder sinnlos erscheinen. Auch dass er esse und trinke und Gutes sehe bei all seiner Mühe, ist für jeden Menschen eine Gabe Gottes. Immer wieder kommt dieser Gedanke vor, es hängt alles von Gott ab. Und dann sagt Salomo, dass er erkannt hat, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Wir können dem nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Wirklich nichts. Gott setzt die Dinge. Das gilt auch in Bezug auf sein Werk der Errettung. Wir haben nichts dazu beigetragen. Wir können es auch nicht schmälern, sein Werk. So wenig wie wir etwas dazu beigetragen haben und beitragen können, so wenig können wir etwas von seinem Werk wegtun, wegnehmen. Und Gott hat das so gemacht, damit wir uns vor ihm fürchten. Das lehrt uns, Gott zu fürchten. Dass alles von ihm kommt, von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge, sagt Paulus in Römer 11, Vers 36. Von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Und diese Erkenntnis lässt Paulus niederfallen. Er fällt nieder und betet dann, O Tiefe, sowohl des Reichtums als auch der Größe der Erkenntnis der Weisheit Gottes. Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm zuvor gegeben? Und es wird ihm vergolten werden. Denn von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, Römer 11, 33 bis 36. 33 bis 36. Und dann im Vers 15, was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen. Hier erinnert er an den Gedanken, der schon in Kapitel 1 steht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, es wiederholen sich immer die gleichen Dinge. Und darum sollen wir uns auch über diese kleinen Dinge nicht übermäßig weder beunruhigen noch aufregen. Dass ihr an und für sich eitel sind, ihr Wert kann einzig daran gemessen werden, was sie im Blick auf die Ewigkeit bedeuten. Dann zum Abschnitt C, ohne Beziehung zur Ewigkeit bleibt alles in der Zeit eitel. Verse 16 bis 21. Ferner habe ich unter der Sonne gesehen, an der Stätte des Rechts, da war die Gesetzlosigkeit, und an der Stätte der Gerechtigkeit, da war die Gesetzlosigkeit. Und ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Gesetzlosen richten, denn er hat eine Zeit gesetzt für jedes Vornehmen und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, wegen der Menschenkinder geschieht es, damit Gott sie prüfe und damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie einerlei Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene, und einen Odem haben sie alle, und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier, denn alles ist Eitelkeit. Alles geht an einen Ort, alles ist aus dem Staub geworden, alles kehrt zum Staub zurück. Wer weiß von dem Odem der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt, und von dem Odem der Tiere, ob er niederwärts zur Erde hinabfährt? Zur Eitelkeit alles Irdischen gehört auch die Ungerechtigkeit menschlicher Regierung. An der Stätte des Rechts, da ist Gesetzlosigkeit. Nun, Salomo weiß im Vers 17, dass Gott das richten wird. Gott wird den Gerechten und den Gesetzlosen richten. Und wer das weiß, den bedrückt das nicht mehr so wie den, der das nicht weiß oder nicht daran glaubt. Und dann steht im Vers 17 Noch einmal, denn er hat eine Zeit gesetzt für jedes Vornehmen und für jedes Werk. Also der Weise, der sieht, Gott wird das richten. Und Gott lässt auch den Ungerechten, gewährt ihnen ihre Zeit. Und er wird dann, wenn ihre Zeit abgelaufen ist, wird er sie wegnehmen. Sie können also nur so lange und so viel tun, als Gott sie tun lässt, und er wird am Ende alles gerecht richten. Alles hat seine Zeit. Dieses Stichwort zeigt, dass es immer noch um den gleichen Grundgedanken geht, Zeit und Ewigkeit. Und dann im Vers 18 sagt Salomo, warum geschieht denn das? Also er gibt eine Antwort darauf. Warum geschieht das? Und manche regen sich furchtbar auf. Ja, alle regen sich auf über die Ungerechtigkeit in der Welt. Da ist keiner ausgenommen. Und sie können das nicht begreifen. Wo ist da Gerechtigkeit? Wo soll da ein Gott sein, der solche Ungerechtigkeit zulässt? Und Salomo sagt, genau deswegen lässt Gott diese Dinge geschehen, damit Gott die Menschen prüfe. Und damit sie daran sehen, dass sie an und für sich, und beachtet diesen Ausdruck, Salomo drückt sich sehr, sehr sorgfältig aus, dass sie merken, dass sie an und für sich Tiere sind. Der Mensch auf sich selbst beschränkt, auf sich selbst begrenzt, ist nicht mehr als ein Tier. Und es ist bemerkenswert, wie hier alle mit einstimmen in diesen Chor des Schimpfens über alle Ungerechtigkeit in der Welt, und meistens schimpft man damit auch über Gott, der nicht eingreift und der solches zulässt, seien es Gebildete, seien es Professoren oder seien es Videoanalphabeten oder Videoten, wie man sie manchmal auch nennt. Da sind sich alle einig. Und genau daran, an diesem Schimpfen, zeigen sie, dass sie Gott nicht kennen, Gott nicht fürchten. Und der Mensch, der Gott nicht kennt und Gott nicht fürchtet, ist nicht besser als ein Tier. Wenn er sich auf sich selbst beschränkt, an und für sich, ist er ein Tier. Das haben nicht alle Übersetzungen berücksichtigt, dieses an und für sich. Darum habe ich das also extra nochmal nachgelesen. Und man muss das Hebräische hier wirklich so übersetzen. Behema, Hema, Lahem. Und das heißt, Tiere sind sie für sich genommen. Und so übersetzt es auch Martin Buber in seiner Übersetzung, also dieser österreichische Jude, der eine deutsche Bibelübersetzung in den 20er Jahren schuf. Und dass man sehe, wie sie für sich ein Getier sind. Das ist sehr wichtig, denn die Bibel sagt nicht, dass der Mensch einfach ein Tier ist, ein höher entwickeltes Tier. Aber die Bibel sagt an vielen Stellen, dass der Mensch ohne Gott ein Tier ist. An vielen Stellen. Das ist bei weitem nicht die einzige Stelle. Im Alten und im Neuen Testament. Vielleicht können wir einige Stellen zusammentragen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, gut. Gut, der Antichrist wird das Tier genannt, und das ist ja ein Mensch. Und er ist ja jemand, der in radikaler Weise jeden Gedanken an ein Jenseits, also die jenseitige Wirklichkeit, leugnet. Er lästert den Himmel und sagt damit, es ist kein Himmel. Es gibt nur diese Welt der Sinne, die wir wahrnehmen, und es gibt kein Jenseits. Also der Antichrist wird das Tier genannt. Richtig, Herodes wird ein Fuchs genannt. Weiß jemand, wo das steht? Geht und sagt diesem Fuchs. Ja, Lukas Kapitel 13, Vers 32. Der Herr nennt Herodes einen Fuchs. Geht hin und sagt diesem Fuchs. Lukas 13, 32. Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet. Es ist übrigens interessant, wie das genau in dem Zusammenhang steht, wo einige denken, der Herr müsse doch zusehen, dass er jetzt nicht von jemandem getötet wird. Und da redet er davon, dass seine Zeit genau gesetzt ist. Er wird diese Tage erfüllen, und erst wenn sein Werk vollendet ist, dann wird man ihn töten können und vorher nicht. Und wer das nicht bedenkt, ist wie ein Tier, ein Fuchs. Gut, ja, also Johannes der Täufer, Same der Schlange. Er wird ein Tier, richtig, als er vergisst, dass der Himmel herrscht, wird er wie ein Tier, Daniel Kapitel 4. Oder in den Psalmen, wir haben Psalm 49, schon einmal gelesen, schlagen wir noch einmal auf. Ja, Vers 20, Psalm 49, Vers 20. Der Mensch, der in Ansehen ist und keine Einsicht hat, gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Und nachher spricht Salomo genau davon, wie der Mensch ohne Gott, dass er endet wie ein Tier, wird vertilgt wie ein Tier. Redet nachher genau vom Tod der Gottlosen, das ist wie das Tier, das vertilgt wird. Das war Psalm 49, Vers 20, oder nach anderer Verszählung, Vers 21. Ja, wer wird oft mit Tieren verglichen? Ja, Jesus. Ja gut, das sind Bilder. Das sind Bilder. Ja, das sind Bilder. Also ein Lamm, ein reines Tier. Und so ist er der Unschuldige, der Reine, der Fleckenlose. Oder Psalm 73. Hier sagt der Psalmist von sich selbst, Psalm 73, Vers 22. Verse 21 und 22. Als sich mein Herz erbitterte und es mich in meine Nieren stach, da hat er genau gedacht, das ist doch nicht gerecht. Den Gottlosen geht es so gut und den Gerechten geht es so schlecht. Genau der gleiche Zusammenhang, von dem Salomo spricht. Und als er sich so verhielt, da war ich ein Rindviech vor dir, sagte er. Ja, so steht im Hebräischen. Da war ich ein Ba'ar. Da war ich dumm und wusste nichts. Eigentlich müsste man das übersetzen, da war ich ein Rindviech vor dir. Ein Ba'ar ist ein Vieh. Da war ich dumm wie ein Vieh. Ich war ein Vieh, sagt er sogar. Vor dir. Also wenn wir aus unserem Denken und Urteilen Gott, den Ewigen, die Ewigkeit, ausklammern, dann sind wir wie ein Tier. An und für sich ein Tier. Philipper 3, Vers 2. Dort nennt Paulus irdisch gesinnte Menschen, die nur für die Erde leben, nennt er Hunde. Und es ist tatsächlich so, dass was den Menschen zum Menschen macht, ja, meistens sagt man, ja, der Verstand, die Ratio. Was den Menschen wirklich zum Menschen macht, das ist die Gottesfurcht, dass er Gott erkennt. Das macht den Menschen zum Menschen. Und so sagten die Puritaner, die puritanischen Prediger und auch die methodistischen Prediger, verwendeten diesen, haben das aufgegriffen und haben gesagt, der Mensch ohne Gott ist halb Teufel, halb Beast. Half Devil, half Beast. Ja, die Kreter sind faule Bäuche, Lügner, faule Bäuche, wilde Tiere. Ja. Also das sagt Salomo.
Die Hunde ist auch eine
Bock. Ja. Gut. Das ist ja auch der Grund, warum Gott den Menschen so geschaffen hat. Der englische Bibelausleger Hall, Bishop Hall, ich glaube, von ihm stammt auch der Ausdruck, dass der Mensch ohne Gott ist halb Teufel, halb Biest. Und ich las von ihm kürzlich folgende Aussage. Gott hat den Menschen so geschaffen, aufrecht erschaffen, dass er, so wenig er es vermeiden kann, mit seinen Füßen auf der Erde zu treten, kann er es vermeiden, mit seinen Augen den Himmel zu sehen. Und das ist wirklich wahr, Gott hat den Menschen aufrecht erschaffen, um ihn beständig daran zu erinnern, woher er seine wahre Identität hat. Von oben. Von Gott. Das macht den Menschen zum Menschen. Und wenn er Gott über sich vergisst, dann wird er wie ein Tier, das beständig mit seiner Schnauze in der Erde wühlt. Ja, und seinen Blick nie über den Horizont des Geschaffenen erhebt. Und schauen wir uns dann den Menschen an ohne Gott, ja, dann gleicht er wirklich dem Tier. Wie diese sterben jene? Einen Odem haben sie alle. Das steht in 1. Mose 7, steht, dass die Tiere auch eine Seele haben. Dort bei der Sintflut heißt es, dass jedes Tier, in welchem eine Seele war, starb. Also das biologische Leben, das animalische Leben, teilt der Mensch mit dem Tier. Wie das Tier hat der Mensch Knochen, einen Knochenbau. Er hat ein Kreislaufsystem, Blutgefäße, ein Nervensystem, Muskeln, Haut, einen Verdauungsapparat, einen Reproduktionsapparat. Und das Tier stirbt und wird zu Mist, und der Mensch stirbt und wird zu Mist. Ja, das ist der Mensch ohne Gott. Nur ist das nicht alles, sondern hier wird nur die Frage gestellt, ja, und wer weiß dann, was mit dem Odem des Menschen passiert und dem Odem des Tieres? Ist da überhaupt ein Unterschied? Der Mensch ohne Gott weiß das nicht, der sagt dann sogar, es ist gar kein Unterschied. Salomo weiß aber, das sagt er ja später, in Kapitel 12, im Vers 7, dass der Leib zu Staub wird, der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen, und der Geist zu Gott zurückkehrt. Natürlich weiß das Salomo und lehrt es auch in diesem Buch. Aber dem Menschen ohne Gott tut es sich so dar, dass der Mensch wirklich keinen Vorzug vor dem Tier hat, und kennt er Gott nicht, ist er sogar schlimmer dran, ne, als das Tier. Und dann kommt das Ergebnis im Vers 22. Und so habe ich gesehen, dass nichts besser ist, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Alles tun hat seine Zeit und damit seinen beschränkten Wert, nur Gott und seine Werke bleiben ewig. Die Ewigkeit gibt erst Antwort auf alles Verdrießliche in der Zeit. Dann erst begreifen wir, welchen Sinn und Stellenwert das hatte im Gesamtplan. Wenn es aber so ist, dann gibt es keinen besseren Umgang mit allem Zeitlichen als den, sich an dem freuen, von dem wir wissen, an den Werken und Taten und Geschehnissen, freuen sie als unser Teil aus Gottes Hand annehmen, wissend, dass all diese Dinge nicht alle Welt sind. Dem Menschen als Menschen in dieser Welt ist nicht mehr gegeben. In dieser Welt ist nicht mehr herauszuholen. Das ist sein Teil. Und dann stellt er noch die Frage, wer wird ihn dazu bringen, dass er Einsicht gewinne in das, was nach ihm werden wird. Man kann das auch so übersetzen. Die französische Bibel von Louis Segon übersetzt das so, qui le fera jouir de ce qui sera après lui. Wer sorgt dafür, dass er genießen kann, das, was nach ihm sein wird, so übersetzt es auch eine italienische Übersetzung. Man kann das auch so übersetzen, also wer wird ihn dahin bringen, dass er das genießen kann, was nach ihm sein wird? Nichts. Wir können ja das nicht genießen, was morgen sein wird. Wir können nur jetzt das aus Gottes Hand nehmen, was jetzt ist. Also was sorgen wir uns um morgen, was nicht in unserer Hand ist? Was sorgen wir uns überhaupt um Dinge, die nicht in unserer Hand sind? Wenn unser Herz in Gott und in der Ewigkeit verankert ist, dann können wir uns Tag für Tag mit dem begnügen, was uns Gott heute gibt. Und das sagt auch der Menschensohn. Es hat jeder Tag seine Sorge genug. Vertraue Gott, dass er dich heute versorgt, und lass morgen morgen sein. Trachte zuerst nach Gottes Reich, und dann wird dir alles zufallen, was du brauchst. Also das sind ganz entsprechende Gedanken, die Salomo in diesem Buch, auch in diesem Kapitel lehrt.